Vielen Dank, Bina, für die nette Einleitung. Ich glaube, wir kennen uns seit 2000. Da bin ich nach Kelsterbach gezogen. Und Katrin und Bina, das waren so die ersten Teenies, die um mich rumgesprungen sind. Die Katrin hat mir bei der Wohnungssuche geholfen. Und es hat Spaß gemacht, viele Jahre auch Teenie-Arbeit zu machen, auch mit vielen anderen hier aus der Gemeinde. Das Thema der nächsten Wochen ist Challenged by Jesus, also von Jesus herausgefordert sein. Und ich habe mir das Thema für heute ausgesucht, komm, folge mir nach oder bitte nachfolgen, würde die Polizei das nennen. Ich nenne es, oder Jesus hat gesagt, komm, folge mir nach, das klingt ein bisschen freundlicher, einladender. Und ich bin eurer Einladung heute auch Folge geleistet, ihr habt gesagt, kommt und hier bin ich. Obwohl ich muss sagen, ich habe mich eigentlich mehr oder weniger selbst eingeladen, aber jetzt bin ich da. Ich möchte ungewöhnlich beginnen mit einem Zitat von jemandem, den es eigentlich gar nicht gibt. Die Leute, die Ringe der Macht, die erste Staffel geguckt haben, die nehmen an, dass das der Gandalf ist, aber man weiß es nicht so genau. Man muss jetzt auf die zweite Staffel warten, um rauszukriegen, um wen es sich da wirklich handelt. Wenn ihr Ringe der Macht nicht kennt, macht das gar nichts, bleibt trotzdem hier. Ich rede nur über dieses Zitat am Anfang. Und dieser Gandalf, der sagt, bisweilen werden unsere Wege vorgezeichnet von Mächten, größer als wir selbst. Dann ist es an uns, unsere Füße dorthin zu lenken, wohin unsere Herzen nicht zu gehen wünschen, ungeachtet der Gefahren, die dort lauern. Es spricht mich persönlich sehr an, deswegen lese ich es nochmal, damit es euch auch anspricht. Bisweilen werden unsere Wege vorgezeichnet von Mächten größer als wir selbst, dann ist es an uns, unsere Füße dorthin zu lenken, wohin unsere Herzen nicht zu gehen wünschen, ungeachtet der Gefahren, die dort lauern. Das hört sich ein bisschen anders an als das, was wir oft so zu hören kriegen, wie zum Beispiel, höre auf dein Herz oder geh dahin, wo dein Herz dich hinleitet, wie so ein Rosamunde Pilcher-Romantitel. Oder höre auf dein Herz, es wird dich führen. Ich denke, wenn wir Gott folgen wollen, ist es unweigerlich, dass unser Leben eine andere Richtung nimmt, als wenn wir unserem Herzen folgen würden oder unserem Herzen die Führung überlassen würden. Komm ist der Predigttitel und Gott ist ja immer einladend. Die Biene hat eine schöne Einleitung gemacht, danke, zum Thema Komm, und wir sind alle eingeladen zu kommen. Ihr seid hier, weil irgendjemand mal zu euch gesagt hat, komm doch mal in die Petrusgemeinde. Vielleicht hat Gott direkt zu euch gesprochen, komm. Oder es war ein Freund, ein Arbeitskollege, der gesagt hat, komm in die Petrusgemeinde und hier seid ihr. Und wenn Gott sagt, komm, dann ist das wie eine Einladung zu einer richtig schönen Gartenparty in einem wunderschönen Garten. Eine große Tafel, stellt euch das mal vor, mit ganz vielen leckeren Speisen auf der Tafel, mit ganz richtig guten Getränken. Und ihr kommt an und ihr fühlt euch eingeladen, dabei zu sein. Ihr gehört dazu, ihr seid wertgeschätzt, ihr seid gesehen und ihr gehört dazu. Aber Gemeinde oder Gemeinschaft oder auch Kirche, wie immer ihr das nennen mögt, ist noch ein bisschen mehr als um eine Tafel herumzusitzen und sich wohlzufühlen, so schön wie das ist. Gemeinde ist auch ein prophetisches Handeln Gottes in und an der Welt. Oder Kirche ist prophetisches Handeln Gottes in und an der Welt. Und ich weiß, wie leicht kommt man so in den Modus hinein, dass man Gemeinde so oder Mitarbeiter in der Gemeinde so ein bisschen als Hobby sieht oder auch als Zeitvertreib. Oder etwas tut, was man vielleicht draußen in der Welt nicht schaffen konnte. Das schafft man in der Gemeinde. Aber wenn wir uns den Gedanken, dass Gemeinde Gottes prophetisches Handeln ist, mal auf der Zunge zergehen lassen, dann sollte Gemeinde mehr für uns sein als nur Hobby oder Zeitvertreib. Jesus ist der zentrale Punkt der Gemeinschaft, der Gemeinde, auch heute Morgen hier. Um ihn soll es gehen. Aber so schön es auch hier ist, hier zu sitzen, Gemeinschaft zu pflegen, so ruft Jesus uns in Bewegung. Er ruft uns, ihm nachzufolgen. Er ruft uns nicht in ins Nachstehen oder ins Nachsitzen oder ins Nachgrübeln, ins Nachdenken oder zum Nachtisch. Er ruft uns in die Nachfolge ihm nach. Die Christen oder das Wort Christen taucht das erste Mal in der Apostelgeschichte, können wir das lesen. Da steht, dass die Jünger Jesu das erste Mal Christen genannt wurden. Nachfolger oder Jünger Jesu wurden das erste Mal Christen genannt. Und ich denke, dass daher Nachfolge oder Jüngerschaft keine Option für Christen ist. Nachfolge oder Jüngerschaft sind die zentralen oder die wichtigsten Elemente, um Christ zu sein. Sozusagen eine Definition des Christseins. Ich erzähle euch eine kurze Begebenheit von mir im letzten Jahr. Ich kann die Bühne nutzen. Mir wurde gesagt, die ist gut ausgeleuchtet. Stelle ich mich mal hierher jetzt. Kann ich euch auch mal anlächeln. Letztes Jahr ging es mir echt nicht gut. Letzten Sommer hatte ich so eine Tiefphase in meinem Leben. Ich habe ein bisschen mit meiner Berufung gehadert, mit meinem Job. Viele wissen es, ich bin ja bei einer Missionsgesellschaft angestellt und habe dann noch 30% einen anderen Job als Pastor angenommen in der Gemeinde. Und ich habe gemerkt, mir wird das alles zu viel, nicht zeitmäßig, sondern so kopfmäßig. Ich habe das alles nicht mehr in meinem Kopf geordnet gekriegt. Es hat sich ständig um irgendwelche Dinge gedreht, die entweder mit der Mission oder mit der Gemeinde zu tun haben. Ich konnte die beiden Jobs nicht mehr richtig auseinanderhalten. Ich war sehr frustriert, es ging mir nicht gut. Ich glaube, meine Familie hat das am meisten gemerkt. Und ich habe echt gekämpft und gehadert. Was ist jetzt für mich dran? Bin ich noch in meiner Berufung oder was soll diese Situation jetzt sein? Es hat mir auch bewusst gemacht, dass ich immer noch so entwurzelt bin, seitdem wir vom Missionsfeld zurückgekommen sind, dass ich noch nicht richtig in Deutschland angekommen bin. Und als ich in dieser Phase steckte, haben wir als Familie einen kleinen Ausflug gemacht nach Benze, an der Bergstraße, nach Bensheim. Und während Nadja und die Kinder da so ein bisschen shoppen waren, habe ich mich auf einen schönen Platz gesetzt, auf eine Bank und habe ein bisschen meine Wunden geleckt. Und wie ich das so tue, sehe ich am anderen Ende des Platzes einen Mann direkt auf mich zukommen. Ich dachte, der kommt zu mir, oder? Und man sah es eindeutig, ne? Ganz geraden Schrittes direkt auf mich zu. Ich dachte, hey, was wird das jetzt? Und dann kommt er zu mir und dann sehe ich, es ist ein wirklich älterer Herr, ich schätze mal so über 70, 75 vielleicht, Parkinson, er hat gezittert, dein Kopf, seine Hände haben gezittert. Und dann stellt er sich vor mich hin und sagt, Gott segne Sie. Und dann war ich baff und dann habe ich Gott segne Sie auch gesagt. Dann fest an seine Tasche und ich denke, naja, welches Traktat kommt jetzt zum Vorschein? Aber tatsächlich holt er eine Bibel raus und es war so eine kleine blaue Gideon-Bibel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, schlägt sie auf und liest mir den folgenden Text vor, aus Matthäus 16. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und ich fühle mich direkt super angesprochen. Der Mann steckt seine Bibel wieder ein, sagt nochmal, Gott segne sie und verschwindet. Und ich war irgendwie so baff, ich konnte gar nichts erwidern. Auf einmal war er weg. Ich hätte doch noch mal eine Frage gestellt, dachte ich hinterher, ob er vielleicht ein Engel war oder direkt einen Auftrag von Gott bekommen hat. Aber da war keine Chance mehr dafür da. Und seitdem beschäftigt mich dieser Vers, diese beiden Verse sehr. Und ist das die Antwort auf meine Sorgen, die ich in dem Zeitpunkt hatte? Spricht Jesus mich hier direkt an? Und ich habe dann den Vers oder die beiden Verse mal wirklich betrachtet und mal gebetet drüber und immer wieder gelesen, mal auseinandergenommen, auf den Kopf gestellt, wieder zusammengefügt. Und die Gedanken, die ich dabei hatte oder auch die Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe, auch für mein Leben, die würde ich euch jetzt mal heute Morgen gern mitteilen. Und mit der Hoffnung natürlich, dass ihr auch dadurch herausgefordert werdet, dass ich euch genauso ansprechen wie mich auch. Vielleicht seid ihr auch in einer ähnlichen Situation, fühlt euch entwurzelt, überlastet, wie auch immer. Aber bevor ich das mache, würde ich gern noch beten. Danke, Vater, für den Morgen, den wir jetzt genießen dürfen, deine Gegenwart. möchte ich bitten, dass du präsent bist, dass ich dich auch jeder fühlen kann, nicht nur im Kopf weiß, dass du da bist, sondern dass jeder dich erleben kann heute. Und ich möchte dich für mich bitten, einfach für meine Worte, dass die Worte, die ich spreche, einfach dich ehren und dich segnen und auch die Herzen erreichen von denen allen, die heute hier versammelt sind. Amen. So, ich habe das mal so in vier Aussagen Jesu zusammen auseinandergenommen. Und die erste Aussage: Will mir jemand nachfolgen? So geht der Vers los. Und daher gleich die Frage: Wollen wir Jesus nachfolgen? Wollen wir wirklich Jesus nachfolgen mit Haut und Haaren? Oder ist das einfach nur so ein Slogan, den man einfach so als Christ auch mal rauslässt? Die ersten Jünger, einige von denen waren ja Fischer, Simon, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Die haben ihre Netze, ihre Boote zurückgelassen und sind dem Ruf Jesu, komm, folge mir nach, gefolgt. Dann gab es dann unter anderem auch noch Matthäus, ein Zöllner, der hat seinen Job, also nicht sehr angesehenen Job, aber wahrscheinlich auch gut bezahlt, aufgegeben, um Jesus zu folgen. Und dann gab es zum Beispiel noch Simon, der Zelot, der hat seine radikal religiöse, nationalistische Partisanengruppe aufgegeben, um Jesus zu folgen. Alle haben irgendwie ihr Leben in eine andere Richtung gegeben. Sie ließen ihre Berufe zurück, ihre Lebensweise, ihre Lebensumstände, ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen. Und das klingt alles, ich weiß nicht, erstmal richtig nett, ne? Wie ein Abenteuer. Hey, lasst uns mal in ein Abenteuer ziehen, Jesus folgen. Und es klingt ein bisschen wie Auswandern, oder? Wir brechen unsere Zelte hinter uns ab, ich gebe meinen Job auf, der hat mir eh nicht so richtig gefallen und in Deutschland ist auch alles so komisch geworden. Hey, lasst uns mal ein Abenteuer starten, lasst uns mal umziehen nach Paraguay oder nach Portugal oder vielleicht nach Montenegro und lasst uns noch mal ein Abenteuer erleben. Es klingt so ein bisschen, so empfinde ich das zumindest. Und für uns, was bedeutet das für uns, die wir so kuschelig mögen? Ja, wir mögen es gerne in Gottesdienst kommen, wir mögen laut Lobpreislieder zu singen, wir hören auch gern mal eine mehr oder weniger gute Predigt, wir sind gern zusammen, wir essen zusammen, es ist wirklich schön kuschelig und wir fühlen uns wohl. Aber wozu dient das alles? Was ist der Grund, dass wir das tun? Wozu? Ein amerikanischer Autor, der schon vor ungefähr 10 Jahren verstorben ist, ein Theologe, Dallas Willard, hat in seinem Buch Jüngerleben mittendrin eine wunderschöne Definition für Jüngerschaft gegeben und die möchte ich einfach vorlesen. Und er schreibt: Jüngerschaft dient nicht der Gemeinde. Ups, ich dachte doch. Vielmehr ist die Gemeinde für die Jüngerschaft da. Jüngerschaft dient der Welt. Sollen wir uns nicht eher von der Welt ein bisschen fernhalten und abgrenzen? Jüngerschaft dient der Welt, die Gott so sehr liebt, für die er große Hoffnungen hat und aus der er große Dinge hervorbringen wird. Dort hat Jüngerschaft ihren Platz. Wenn wir Jüngerschaft auf die Gemeindearbeit beschränken, dann werden wir nie ihre Kraft erleben. Wie ist das bei dir, Jüngerschaft und Gemeindearbeit? Dann werden wir nie ihre Kraft erleben, mit der sie uns und die Welt um uns herum verändern kann. Was meint ihr? Gibt es eine weniger radikale oder eine mehr radikale Jüngerschaft? Ich denke, dass radikal kein Adjektiv ist für Jüngerschaft, das man beliebig auswechseln kann. Ich denke, dass Jüngerschaft immer radikal ist. Und das leitet uns zu der zweiten Aussage Jesu in dem Vers, wo Jesus uns auffordert oder fragt, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir uns selbst verleugnen. Will mir jemand nachfolgen oder möchte jemand mein Jünger sein, der verleugne sich selbst. Wollen wir uns selbst verleugnen? Wir wollen uns doch nicht selbst verleugnen. Wir wollen uns doch selbst verwirklichen. Wir wollen doch uns selbst optimieren. Ja? Selbstoptimierung ist das Leitbild unserer Zeit. Da wollen wir uns doch nicht verleugnen, oder? Aber ich denke, das Selbst, das Ego, ist uns oft im Weg, um Jesus nachzufolgen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Ego. Das Ego macht uns zu schaffen. Wir Menschen, wir haben unsere Identität, den stabilen Wert, den wir in Gott haben, einfach verloren. Und wir müssen immer wieder den Beweis anstellen, dass wir etwas wert sind. Wir müssen uns immer wieder Bestätigung für unseren Wert einholen. Wie ein Luftballon, den man ständig aufblasen muss. Und wenn das nicht gelingt, leidet natürlich der Selbstwert. Das Ego fällt zusammen und muss immer wieder künstlich aufgeblasen werden, wie ein Luftballon zum Beispiel. Und das leitet uns so ein bisschen zu einem Vers von Paulus, der das wirklich sehr gut sagt, im 1. Korinther. Dort steht, was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Hier steht das Wort überheblich und das altgriechische Wort für überheblich, Stolz oder auch Hochmut ist Hybris. Aber interessanterweise benutzt Paulus hier ein anderes altgriechisches Wort, um seinen Punkt rüberzubringen. Er benutzt das Wort Physiosee vom Verb Physio, was bedeutet stark aufgeblasen oder stark aufgebläht oder im Englischen puffed up. Daher sollte es hier besser heißen, was bringt dich dazu, so stark aufgeblasen zu sein? Und der Herr Luther hat das vor vielen hundert Jahren auch schon erkannt und hat das auch so übersetzt. Ja, bei Luther heißt dieser Vers, was bringt dich dazu, so stark aufgeblasen zu sein? Ich weiß nicht, was euch bei stark aufgebläht als erstes einfällt. So das Gefühl nach einem deftigen Essen. Viel Zwiebeln, Knoblauch, eine gute Soße, ein gutes Stück Fleisch, vielleicht Klöße. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Dann drückt das schon mal so in der Magengegend. Ne? Man fühlt sich aufgebläht und aufgeblasen. Und in irgendeinem Punkt muss man mal ein bisschen Druck ablassen. Ja? Und das führt dann zu üblen Gerüchen. Kennt das alles? Man sollte sich dann ein bisschen abseits stellen von anderen Menschen, um sich nicht unbeliebt zu machen. Wir alle kennen so aufgeblasen oder aufgeblähte Typen. Oder vielleicht ein Chef, ein Arbeitskollege, oder sonst jemand, vielleicht auch in der Gemeinde, jemand, der in den Raum tritt und sofort verändert sich die Atmosphäre. Es herrscht dicke Luft. Und von seinem Aufgeblasensein dieser Person, die eigentlich nur aus Luft besteht, die verwandelt sich durch seine Überheblichkeit in Gase, die dann wiederum, wenn man den Druck ablässt, nichts anderes übrig bleibt als ein stinkender, sorry, wenn ich das so sage, Furz. Dicke Luft. Und wir kennen das, wenn so aufgeblasene Menschen den Raum verlassen, bleibt manchmal auch so dicke Luft zurück. Ja? Er war da, er ist nicht mehr da, aber wir fühlen noch, er war da. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns täglich unseren täglichen Wert, den wir brauchen, bei Gott abholen. Da, wo unsere Identität verwurzelt ist. Wir müssen unser Ego nicht künstlich aufblasen, um Bestätigung zu finden. Und daher Verleugnung, sich selbst verleugnen. Und Verleugnung bedeutet, zugunsten anderer auf die Wahrung der eigenen Interessen zu verzichten. Oder wie Gandalf gesagt haben würde, unsere Füße dorthin zu lenken, wohin unsere Herzen nicht zu gehen wünschen. Jetzt wird es tatsächlich noch etwas radikaler. Die dritte Aussage Jesu, will mir jemand nachfolgen, will jemand mein Jünger sein, der nehme sein Kreuz auf sich. Kreuz. Ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging, als sie das gehört haben. Ja, sie wussten nicht, dass Jesus mal sein Kreuz aufnehmen muss, um auf Golgatha zu sterben. Für uns alle, für sie. Das wussten sie nicht. Auch gibt es im Alten Testament oder in den damaligen Schriften keinen Hinweis, dass der Messias mal an einem Kreuz sterben würde. Sie hatten keine Idee davon. Das Einzige, was sie wussten, war, dass das Kreuz ein Folterinstrument der römischen Besatzer war, an denen Menschen, die gegen das System waren oder auch Verbrecher, qualvoll sterben müssen. Was meint Jesus damit? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger so ein ziemlich mulmiges Gefühl hatten. Ist unser Abenteuer jetzt zu Ende? Wird es jetzt ernst? Kann es sein, dass Jesus hier die völlige Hingabe von uns fordert, bis in den grausamen Tod hinein und auch von uns vielleicht? Und auf einmal klingt Jüngerschaft nicht mehr so schön abenteuerlich. Was ist mein Kreuz? Wisst ihr, was euer Kreuz ist? Wenn man in Bibelkommentare schaut, dann steht dann ganz oft Anfechtungen um Jesu Willen, Leid um des Glaubens Willen, Anfeindungen um des Glaubens Willen oder auch Verfolgung um Jesu Willen. Aber was bedeutet das für uns jetzt gerade hier in Deutschland, in unserem Leben, in Kelsterbach und Umgebung? Vielleicht nichts. Ich denke, ist unser Kreuz nicht vielleicht eher unsere Überheblichkeit, unsere Besserwisserei, unser Aufgeblasensein, so Sachen, die so an uns kleben, an unserer Persönlichkeit, die wir irgendwie nicht abschütteln können und die uns das Folgen Jesu so schwer machen. Unser Ego, das immer wieder in die andere Richtung driftet. Ja, es scheint in unserer menschlichen Natur irgendwie verankert zu sein, dass wir uns automatisch immer wieder von Gott entfernen, ohne es manchmal zu merken. Und wie oft muss Jesus uns zurückrufen? Komm zurück. Wie oft hat Jesus mich zurückgerufen? In kleinen Situationen, aber in großen Situationen, wenn es um den Glauben geht, wenn ich an meine Jugendjahre denke. Wie oft musste Jesus mich zurückrufen? Komm, folge mir doch nach. Der nehme sein Kreuz auf dich. Ich denke, Jesus betont hier wirklich die persönliche Verantwortung und unsere Standhaftigkeit, an die appelliert er. Und da ist unser verletzter Stolz, das ist unsere Bitterkeit, unser verwundetes Ego, da ist unser überhebliches Aufgeblasensein, unsere ständige Selbstrechtfertigung und unser Selbsterhaltungstrieb. Und Jesus sagt im Vers 25, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen oder erhalten. Ich möchte das mal in meine Worte heute für die Predigt so übersetzen. Wer also auf sein Aufgeblasensein besteht, wird irgendwann mal platzen. Ganz unweigerlich. Wer aber um Gottes Liebe mal auf Stolz und Druck ablässt, wird jedem Druck von außen standhalten. Ich weiß nicht, was dein Kreuz ist. Ich weiß manchmal nicht, was mein Kreuz ist, das Jesus mir aufträgt zu tragen. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee, einfach Jesus persönlich zu fragen, Jesus, was ist mein Kreuz? Und das kann ein ganz einfaches Gebet sein, das ihr für euch allein in eurem Kämmerchen vorm Schlafen gehen oder heute Nachmittag einfach mal Jesus ansprechen und sagen, Jesus, ich möchte dir wirklich gerne folgen. Ich weiß aber nicht, welches Kreuz ich tragen soll. Bitte sag du, was mein Kreuz ist. Amen. Und ich denke, dass Jesus uns wirklich antworten wird darauf. Und noch zur letzten Aussage. Jesu, will mir jemand nachfolgen oder will jemand mein Jünger sein, der folge mir. Nachfolgen, nachahmen, Imitatio Christi. Ich denke, wir sollten Jesus nicht nur imitieren, so tun, als wenn wir Jesus wären, sondern wir sollen ihn, eine Predigerin hat mal gesagt, verstoffwechseln. Wir sollen uns in ihn verwandeln. Wir sollen uns ihm immer ähnlicher werden. Wir sollen ihn aufnehmen in unser Herz und ihm die Freiheit geben, sich uns in sein Ebenbild zu verwandeln, sodass die Menschen um uns herum sehen, hey, da ist ein jünger Jesus. Man sieht es ihm an. Man sieht das vielleicht nicht unbedingt im Spiegel, aber ich denke, wenn du das Jesus erlaubst, wird er durch dich strahlen. Die ersten Jünger, ja, wurden wörtlich aufgefordert, mit ihm auf eine Wanderung zu gehen. Das Neue Testament betont wirklich später dann den radikalen Charakter der Nachfolge Jesus, der die Bereitschaft erfordert, alles hinter sich zu lassen. Und da geht es nicht um materielle Dinge. Ich denke, da geht es um Selbsthingabe an Jesus und einen neuen Lebensweg unter seiner Führung. Meine Frau Nadja und ich, wir waren gestern bei einem Hausbesuch gestern Abend und eine junge Frau aus Heidelberg, so ungefähr 35 Jahre, die sterbenskrank ist und man rechnet jeden Moment oder jeden Tag damit, dass sie stirbt und zum Herrn geht. Und ich habe in dem Zusammenhang nochmal über diesen Ruf komm und unser Herz nachgedacht. Komm. Es war ganz deutlich bei dem Besuch, dass Jesus sie ruft, komm. Und sie hatte einen totalen Frieden. Sie hatte wirklich einen totalen Frieden, der wirklich ansteckend war. Sie kann nicht mehr aufstehen, sie ist an Morphin angeschlossen und es muss ein Pflegedienst kommen, jeden Tag. Und sie hat 3 kleine Kinder, das älteste ist 13. Und der Mann ist die ganze Zeit am Rödeln, ihr zu helfen. Und hinterher, als wir gegangen waren, fragt der Mann mich, ich glaube, wir haben irgendwie versäumt, richtig um Heilung zu beten. Aber ich glaube, wenn Jesus ruft, komm, dann weiß das auch jemand, der stirbt, dass er kommen kann. Auch wenn unser Herz sagt, hey, wir müssen doch um Heilung beten. Komm, war so deutlich gestern Abend bei dem Besuch, wie ich es vorher nie erlebt habe. Unsere Aufgabe als Jünger ist nicht so sehr auf eine Wanderschaft zu gehen, wie die ersten Jünger. Allerdings die Aufgabe, die wir haben, ist die gleiche. Und die lautet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, überall auf der Welt und zu jeder Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man manchmal denkt. Johannes, dem Apostel Johannes, ist in seinen Briefen die Liebe sehr wichtig. Er schreibt sehr viel über Liebe und auch in seinem Evangelium lässt er Jesus immer wieder über die Liebe sprechen. Zum Beispiel fordert Jesus im Johannesevangelium die Jünger auf, liebt euch so sehr, wie ich euch geliebt habe oder wie ich euch liebe. Seid einig, haltet zusammen, gehört zueinander und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also nicht an dem Transparent, was ihr über die Zeil vielleicht tragt, werden die Menschen unbedingt erkennen, dass ihr Jünger seid, sondern an eurer Liebe zueinander. Und das hat Jesus gesagt. Und das stimmt. An einer anderen Stelle sagt er, liebt euch, seid einig, gehört zusammen, so wie ich und der Vater zusammengehören. Daran wird die Welt erkennen, dass ich, Jesus, der von Gott gesendete Messias bin. An unserer Einigkeit, an unserer Liebe, an unserem Zusammengehörigkeitsgefühl werden die Menschen, die Jesus nicht kennen, feststellen, dass Jesus existiert, dass er lebt, dass er auferstanden ist und dass er Gottes Sohn ist. Und einen Vers möchte ich noch lesen vom Johannesevangelium, wo es auch um die Liebe geht, wo nicht aus dem Johannesevangelium, sondern aus dem ersten Johannesbrief. Da sagt Johannes, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und hat Gott erkannt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Wir sollen uns lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Alles andere funktioniert dann schon. Jetzt für alle, die sich vielleicht an dem Wort radikal etwas gestoßen haben vorhin oder gerieben haben, denen das zu krass klingt. Ich denke, radikale Jüngerschaft ist nicht radikal nur der eigenen Agenda zu folgen, nur sein eigenes Ziel vor Augen zu haben, weder nach links oder nach rechts zu gucken, nur seine eigenen Werte und Vorstellungen hochzuhalten und dabei eigentlich nur in seiner eigenen Blase unterwegs zu sein. Ich denke, das ist nicht radikale Jüngerschaft. Radikale Jüngerschaft ist es stattdessen, dem Beispiel Jesu zu folgen, immer nach rechts und nach links zu schauen, immer. Zu den Menschen, die ihn nicht kennen, die ihn aber so dringend brauchen. Nach links und rechts schauen, anhalten und für diese Menschen da sein. Die Menschen, die Gott brauchen und die Gott so sehr liebt. Das ist unser Auftrag an die Jünger Jesu. Und nach getaner Arbeit können wir am nächsten Sonntag hier wieder zusammenkommen, um ihn anzubeten. Und so ein kleiner Spoiler, nächste Woche wird der Michi predigen und es wird ums Essen gehen.